Ja, ich habe einige Mutgeschichten heute mitgebracht. Die Mutgeschichte von Jonathan, die Mutgeschichte auch von Yusra Mardini. Das Bild sehen wir hier. Sie ist gerade 18 geworden, lebt in Berlin, trainiert in Spandau und ist jetzt in Rio bei Olympia. Sie ist Teil des olympischen Flüchtlingsteams. Sie kommt aus einer christlichen Familie aus Syrien, in Damaskus aufgewachsen, und da dort ihr Haus und alles zerstört wurde, lebt sie jetzt in Deutschland und darf starten bei Olympia als Schwimmerin. Yusra Mardini. Eine Mutgeschichte, dass diese junge Frau trainiert, dort ja einsteht für den Sport. Eine Mutgeschichte auch auf der Flucht in der Ägäis zwischen der türkischen Küste und der griechischen Küste von Lesbos. War ihr kleines Boot dabei unterzugehen. 20 Leute waren auf dem Boot, eigentlich hätten da nur 8 Platz gehabt. Und sie und ihre Schwester und 2 andere sind ins Wasser gesprungen und haben über 3 Kilometer das Boot schwimmend an Land gezogen. Eine Mutgeschichte von Yusra Mardini. Eine Mutgeschichte haben wir auch gehört aus dem Alten Testament von Jonathan. Aber eigentlich begann diese Mutgeschichte als Angstgeschichte. Wir haben gehört, dass es dort um Krieg ging, um Konflikte, dass die Philister eingefallen waren ins Land. Und wir lesen in 1. Samuel 13, als die Israeliten die Übermacht des feindlichen Heeres sahen, verließ sie der Mut. Sie verkrochen sich in Höhlen und Löchern, hinter Felsen, in Gräbern und Zisternen. Einige von ihnen überquerten sogar den Jordan, also verließen das Land, flohen in die Gebiete von Gad und Gilead, also Flüchtlinge auch damals schon. Saul, der König, blieb in Gilgal und seine Männer zitterten vor Angst. Bedrückend, hoffnungslos, diese plündernden Stoßtrupps der Philister. Israel zahlenmäßig völlig unterlegen. Wir lesen hier von 600 Kämpfern bei Saul und allein von 3000 Streitwagen und 6000 Gespann bei den Philistern plus das ganze Fußvolk. Also outnumbered, hoffnungslos unterlegen. Sie hatten praktisch keine Waffen, nur 2 Schwerter, Saul und Jonathan. Alle anderen Waffen konnten sie praktisch nicht aus Metall herstellen, weil die Philister alles Eisen und alle Schmieden konfisziert hatten. Ein Embargo. Und natürlich hatten sie auch die schlechtere strategische Position, denn die Philister waren ja oben auf den Bergen und sie waren unten im Tal. Die Gebirgspässe wurden von den Feinden kontrolliert. Schwierige Lage. Und nun Jonathan. Der Mann entschließt sich, etwas zu unternehmen. Er hätte verschiedene Möglichkeiten jetzt gehabt. Zum Beispiel abwarten, sich ablenken, weglaufen, sich verkriechen wie die anderen. Oder vielleicht Reden halten, ein Komitee gründen oder die anderen kommandieren. Oder die anderen beschuldigen. Oder jammern. Jonathan steht auf. Er geht aus dem Lager. Er steht auf, wo die anderen sitzen bleiben. Da fiel mir ein Song von Keith Green ein. How can you be so dead when you've been so well famed? Jesus rose from the grave and you can't even get out of your bed. Oh, Jesus rose from the dead. Frei übersetzt. Also Jesus ist von den Toten auferstanden und du kommst nicht mal aus dem Bett raus? Du willst wie tot im Bett liegen bleiben? Und da dachte sich der Jonathan, okay, vielleicht stehe ich mal auf. Zeit zum Aufstehen. Es geht hier heute um Mutgeschichten. Und nun marschiert Jonathan mit seinem Waffenträger, wir haben sie hier gesehen, live und in voller Größe, auf die beiden Felsspitzen zu. Senne und Bozes, also Stachel bedeutet Senne und schlüpfrig Bozes. Man kann sich schon vorstellen, nicht so gerade gutes Terrain. Was hat ihn bewegt? Warum geht er los als Einziger? Und dazu der Vers 6, den blenden wir ein und lesen ihn mit. Okay, hast du ihn? Vielleicht kann der Herr uns helfen, vielleicht wird der Herr uns helfen. Denn den Herrn kann nichts aufhalten. Er kann eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob er viele oder nur wenige Krieger hat. Das ist einer meiner Lieblingsverse so. Es ist ein vielleicht nicht des Unglaubens, sondern des Glaubens. Weil er etwas wagt und er sagt, vielleicht hilft Gott. Und immer ist es ein Wagnis, weil wir es ja nicht ganz genau wissen, wie es geht am Ende aus. Das hätten wir ja gern. Wir würden ja gerne genau wissen, wie ist das Resultat? Was steht am Ende? Wie geht die Schlacht aus? Aber im Glauben zu handeln heißt, ich weiß es noch nicht. Ich weiß zwar, Gott ist da, aber was wird genau passieren? Vielleicht will er ja etwas tun. Vielleicht wird der Herr heilen. Willst du beten im Glauben? Willst du vertrauen? Auch da, man weiß nicht genau, was wird passieren. Vielleicht wird der Herr mich aus meiner Notlage herausholen. Vielleicht wird er mich aus meiner Angst herausholen. Vielleicht wird er meiner Familie helfen. Ich weiß das Ergebnis noch nicht. Jonathan wusste das Ergebnis noch nicht, aber er entscheidet sich zu glauben und zu handeln. Der Herr kann helfen. Hilfe suchen, um Hilfe bitten, das ist etwas, was wir so etwas verlernt haben. Überhaupt so Bitte um Hilfe auszusprechen, das fällt uns schwer, denn wir sind ja erwachsen, wir sind ja schon groß, selbstständig, autonom. Hilfe zu brauchen ist doch Schwäche. Glauben, naja, das ist was für Kinder und Alte. Wobei, ich bin gar nicht so ganz sicher, ob es den Alten wirklich leichter fällt, zu vertrauen oder um Hilfe zu bitten. Aber wenn ich die Hilfe von Gott nicht annehme, wenn ich sie nicht suche, dann ist doch letztlich Vertrauen oder Gebet auch sinnlos. Wir können bitten und er will helfen. Und dann sagt er, den Herrn kann nichts aufhalten. Egal, ob viele oder ob wenige, hier merken wir, im Glauben, da gibt es eine ganz andere Mathematik als in der Ökonomie unserer Welt. Also mit Zahlen haben wir einigermaßen gelernt umzugehen. Wer hat mehr, wer kann mehr, wer hat bessere Abschlüsse, wer hat bessere Voraussetzungen, wer steht oben, wer steht unten. Hier heißt es kommt auf Gott an. Er kann es tun, egal ob mit vielen oder mit wenigen. Zwei gegen ein ganzes Herr, aber Gott ist dabei. Jetzt habe ich mich als Theologe mal an der Mathematik versucht. Also, sagen wir mal, meine Kraft wäre jetzt auf einer Skala bei 10 und Gottes Kraft ist auf der Skala bei unendlich. Jetzt kommen die Mathematiker ins Spiel. 10 plus unendlich ist wie viel? Unendlich. Sehr gut. Jetzt sagen wir mal, jetzt wird es noch komplexer, meine Kraft ist nur bei 1 und Gottes Kraft ist bei unendlich. Und jetzt? Immer noch unendlich. Okay, also wir merken, es kommt gar nicht so drauf an, oder? Ob wir bei 10 sind oder bei 1 oder bei 100. Die Kraft ist immer unendlich, wenn Gott dabei ist. Da dachte ich mir, das ist doch mal eine neue Art von Mathematik, von Rechnen. Das ist es eigentlich doch der Glaube, das Vertrauen. Das ist doch unser Plus als Christen, das wir haben. Das unendlich. 1, 10, 100 ist doch wurscht. Auf Gott kommt es an. Kurz zuvor, bei den Richtern noch, da war der Gideon. Der will auch antreten, oder naja, er soll antreten in der Schlacht. Und dann sagt Gott auf einmal, hey Gideon, ihr seid zu viele. Wieder Gott, der anders rechnet als wir Menschen. Schick von deinen 32.000 Leuten mal 31.700 nach Hause. Sonst meint ihr nachher noch, ihr habt euch aus eigener Kraft gerettet. Okay, hier geht es um was anderes. Wir sollen nicht meinen, unsere Kraft schafft es, sondern Gott schafft es. Das ist die Basis für Glauben und für Mut. Und nun geht der Jonathan los, derweil motiviert, mit dem Vertrauen auf Gott. Und eigentlich war er ja gar nicht zuständig. Saul war zuständig, sein Vater. Er war der König. Der Priester Ahia war zuständig. Der hatte doch die Bundeslade und alle religiösen Symbole. Manchmal kann das eine Mutbremse sein für uns. Die Frage, Wer ist denn hier eigentlich zuständig?
Gründen wir mal ein Komitee, einen Arbeitskreis.
Schauen wir mal auf die anderen, vielleicht auf die Chefs. Also ich finde schon, Struktur ist gut, Autoritäten sind auch gut. Auch die Bibel spricht davon, dass es geistlich ist, dass es Leitung gibt, dass es Autorität ist, natürlich. Aber manchmal gibt es so einen Moment, da geht es nicht um die da oben, sondern um mich. Und das macht mir Mut bei Jonathan. Und er kann sogar ein Stück weit seiner Familiengeschichte entrinnen. Denn sein Vater, der hatte Angst. Der war von Menschenfurcht gelähmt. Aber hier kann er anders handeln als sein Vater. Auch das macht mir Mut. Unser Schicksal ist nicht vorherbestimmt durch unsere Gene oder durch unsere Erziehung. Wir können uns auch entscheiden, so wie Jonathan hier eine Entscheidung trifft. Wir sind nicht nur an unser Umfeld, an unsere Beziehungen, an unsere Herkunft, an unsere Erfahrungen gekettet, sondern wir können eine Wahl treffen. Vielleicht neue Erfahrungen machen, neue Gemeinschaft suchen. Mutgemeinschaften statt Angstgemeinschaften. Und nun nimmt der Jonathan seinen Waffenträger mit. Sie gründen sozusagen eine Zweier-Mutgemeinschaft und Glaubensgemeinschaft. Ich finde es schön, dass er nicht alleine geht. Und er sagt, ich bin an deiner Seite, was auch immer du vorhast. Vielleicht ist auch nicht jeder von uns so ein Jonathan, der da jetzt losmarschiert. Du sagst, okay, ich weiß nicht, ob ich so mutig bin. Aber zumindest so ein Waffenträger können wir doch sein. Mitgehen, den anderen ermutigen, uns anstecken lassen. Was ist die Grundlage für ihren Mut? Es ist nicht einfach nur eine Mutgeschichte, sondern es ist eine Glaubensmutgeschichte. Was ist der Unterschied? Mutgeschichten handeln von außergewöhnlichen Menschen, menschlichen Helden. Glaubensmutgeschichten handeln von einem außergewöhnlichen Gott. Ein starker Gott. Und da ist Vertrauen möglich. Gottes Kraft ist groß. Gerade kurz vorher sagte Samuel zu Saul und zum ganzen Volk, auch zu Jonathan in Kapitel 12, ihr sollt den Herrn fürchten und ihm aufrichtig dienen. Denkt an all das Wunderbare, das er für euch getan hat. Das ist der Ursprung für den Mut. An Gott denken. An das, was er getan hat, auf ihn schauen, ihn zu fürchten und nicht die Menschen. Und auf Gott zu hören. Zwischen diesem Entschluss, ja, wir gehen mal los, wir stehen mal auf und diesem Kampf, der dann oben auf dieser Zinnen entbrennt, gibt es ja noch eine kleine Zwischenepisode. Nämlich, Jonathan legt sich so eine kleine Strategie zurecht, so eine kleine Prüfung. Wir gehen zu den Männern und zeigen uns ihnen, militärisch gesehen nicht sehr sinnvoll bei einem Überraschungsangriff, sich vorher zu zeigen, weil dann ist keine Überraschung mehr da. Wenn sie zu uns sagen, halt, stehen bleiben, was militärisch gesehen wieder sinnvoll wäre, dann bleiben wir stehen und gehen nicht zu ihnen. Also, Jonathan will nochmal prüfen, ist das jetzt nur meine Idee? Habe ich hier irgendwie nur schlecht geschlafen und will mal los? Oder ist das wirklich von Gott? Also baut er hier noch so eine kleine Prüfung ein. Und wenn sie aber sagen, nun kommt mal rauf, was militärisch gesehen wieder etwas unwahrscheinlicher ist, dann gehen wir hinauf, das soll das Zeichen des Herrn sein, dass er uns hilft, sie zu besiegen. Also er rennt nicht einfach blindlings los. Es könnte so eine Verwechslung sein, Mut einfach nur ohne Hirn losrennen. Nein, er bleibt fragend, betend und hörend. Also erst hören, auf Gott hören, dann handeln. Sein Vater kriegt das nachher auch nicht so richtig hin. Der macht dann plötzlich so einen Fastenschwur, keiner soll mehr was essen, bis der Kampf zu Ende ist. Und man kann irgendwelche Sprüche machen, irgendwelche Entscheidungen. Das hat nicht alles was mit Glaubensmut zu tun, wenn man vergessen hat, auf Gott zu hören. Aber Jonathan bleibt hörend. Und das ist wichtig für uns, dass wir Hörende bleiben in unseren Entscheidungen. Dass wir auch Rat suchen, dass wir Zeichen prüfen. Glaubensschritte werden sich auch bestätigen. War es von Gott oder war es vielleicht doch nur von mir? Wir wollen nicht einfach jede Dummheit zu geistlichem Mut umetikettieren. Geistlichkeit macht sich nicht am Grad der Verrücktheit fest. Aber ich denke, wenn wir ein offenes Herz haben, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir beten,
Dann können wir es lernen, auch die Zeichen zu erkennen, was dran ist. Seine Stimme auch zu hören. Denn er sagt, der gute Hirte Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Dass wir wachsen, auch im Glauben, im Vertrauen, auch diese Stimme zu erkennen. Das ist ja der Weg der Nachfolge. So eine Kultur des Glaubens, des Hörens, des Wagens zu entwickeln. Ich sage eine Kultur, nicht einfach blind. Geistlicher Mut kann wachsen und immer dabei korrekturfähig bleiben. Ich habe einen Kommentar gefunden zu den Glaubenshelden von im Buch Hebräer. Da wird von Noah gesprochen, von Abraham und so weiter. Und dann schreibt dieser Mann, sehen wir nun genau hinein in den biblischen Text. Da stellen wir zunächst fest, dass Noahs und Abrahams Glaubensmut gar nicht bei ihnen selbst anfängt, sondern bei Gott. In beiden Fällen geht es damit los, dass Gott mit ihnen redet, dass er sie beruft und beauftragt. Bei Noah steht da, dass er ein göttliches Wort empfing. Und bei Abraham, dass er berufen wurde. Am Anfang steht Gottes Ruf. Dieser Ruf ist ganz wichtig für Glaubensmut. Denn wenn ein Christ ohne klaren Ruf und Auftrag Gottes etwas Gefährliches unternehmen würde, dann wäre es kein Glaubensmut, sondern Übermut. Jonathan hat es geprüft und er kriegt jetzt das Signal von da oben, ja, kommt mal hoch. Dann sagt er, jetzt weiß ich, Gott will was tun. Gott kann. Und jetzt ist es ein Sieg, der nicht von Menschen ist, sondern von Gott. Ein Sieg, der nicht einfach privat ist, sondern eine Bestätigung für das ganze Volk. Er sagt in Vers 12, nicht der Herr hat sie in Jonathans Hand gegeben, sondern er hat sie in die Hand Israels gegeben. Jeder Glaubenssieg macht Gott Ehre und macht Gottes Volk Ehre. Es geht gar nicht um die Ehre des Einzelnen. Und vielleicht kann man daran auch die geistlichen Siege erkennen. Wer wird letztlich geehrt? Menschen oder Gott? Und was tut jetzt Jonathan? Er legt los, fängt an zu kämpfen. 20 Mann werden erschlagen. Ziemlich heftig, blutig. Was tut Gott? Er legt los, fängt an zu kämpfen. Die Erde bebt, Panik bricht aus. 120.000 Mann werden erschlagen. Das ist noch heftiger. Also das Militärische, das ist schon nicht so leicht zu verstehen. Gott will von uns nicht, dass wir heute heilige Kriege führen, wie im Alten Testament. Es geht nicht darum, Gewalt zu verherrlichen. Aber täuschen wir uns auch nicht. Gott ist nicht harmlos. Er ist mächtig. Er ist zu fürchten. Er ist stärker als alle Mächte dieser Welt. Und deshalb kann ich mutig sein und kämpfen, weil ein mächtiger Gott hinter mir steht. Und wenn sein Volk bedroht ist, dann wirft Gott nicht einfach nur so mit Wattebäuschen, sondern er ist der Herr Zebaoth, der Kriegsgott. Wir können nachher gerne hinten auf dem Predigtsofa auch über diese Themen reden. Gewalt, wie geht man damit um? Altes Testament, Neues Testament, was will Gott von uns? Wir können darüber reden. Wie mächtig ist eigentlich Gott? Können wir nicht neben so einem Gott mehr Mut haben? 1+unendlich. Ich habe ja gesagt, Mutgeschichten stehen heute im Mittelpunkt. Letztes Wochenende war ich auf Sizilien, wo wir als Allianzmission unter Flüchtlingen auch arbeiten, die da anlanden mit ihren Booten, viele Afrikaner. Und ja, ein Ehepaar aus Deutschland ist losgegangen, ein Arzt-Ehepaar, haben alles zurückgelassen, ihre Berufe, ihr Haus, ihre Familie, um dort zu arbeiten. Mit diesen Menschen. Für mich eine Mutgeschichte. Und dann saßen wir zusammen und stellten fest, Auswertung der ersten 3 Monate, so geht's nicht weiter. Hier in dem Projekt kann man nicht vernünftig arbeiten, gibt es keine Absprachen, gibt es autoritäre Leitungen, ist alles undurchsichtig. Wir müssen etwas Neues suchen. Oh Mann, nach 3 Monaten schon wieder umziehen, schon wieder von vorne anfangen, schon wieder was Neues suchen. Auch sowas braucht Mut. Einfacher wäre, einfach da zu bleiben, wo man gerade ist. Jetzt sind wir doch schon mal hier gelandet. Nein, es geht wieder weiter. Verlieren vielleicht etwas Zeit, aber Mut für neue Schritte, Mut immer hörend zu bleiben. Was will Gott? Ich selbst hatte vor 1-2 Wochen so eine Entscheidung zu treffen. Ich habe viel überlegt, soll ich in einem bestimmten Bereich mehr Verantwortung für Mitarbeiter übernehmen? Ich habe lange gedacht, ach, soll ich das? Muss ich das? Will ich das? Brauche ich das? Sind noch andere da? Vielleicht braucht es mehr Zeit oder ist irgendwie stressiger. Naja,
Und da habe ich ziemlich lange gewartet und gezögert. Und irgendwann dachte ich, nee, mach einen Schritt, sei mutig. Und ich bin jetzt froh. Irgendwie weiß ich auch noch nicht genau, wie es ausgeht, aber ich denke, es ist richtig, im Glauben Schritte zu tun. Und was mir auffällt, auch bei mir persönlich, es gibt eigentlich immer Gegenargumente, wenn wir irgendwas Mutiges unternehmen wollen. Also so Stimmen von außen und auch Stimmen von innen. Also so, was andere raten oder was für Gedanken kommen können. Warum eigentlich jetzt? Und warum hier? Und warum so? Und warum du und nicht jemand anders? Also ich glaube, bei allen wichtigen Schritten in unserem Leben kamen so Gegenstimmen. Theologie studieren? Ja, warum? Du könntest doch auch Arzt werden oder sowas. Okay. Heiraten mitten im Studium? Okay, ihr habt ja noch gar kein Geld. Naja, meine Frau hat ihren Job dann aufgegeben. Da war zwar Geld und Einkommen, aber ist das jetzt gut, das so zu machen? Dann ins Ausland zu gehen, nach Österreich? Ja, kamen die Stimmen, ist das denn richtig? Müsst ihr unbedingt weggehen? Und dann von Österreich zurück nach Deutschland. Also wirklich, muss das jetzt sein? Habt ihr doch eine schöne wachsende Gemeinde, das alles zurücklassen. Also ich könnte euch für jeden Abschnitt so aufzählen, es gab immer Gegenargumente. Ein Freund von mir sagte, Meinungen sind wie Nasen, jeder Mensch hat eine. Und das ist gut. Aber die entscheidende Frage ist doch, was will Gott? Was ist seine Meinung? Gott will glauben. Gott will, dass wir von ihm abhängig sind. Gott will, dass wir beten und vertrauen. Er will, dass wir ihn und sein Reich an die erste Stelle setzen. Dass wir uns von Furcht und Ängsten befreien. Und dass wir Kämpfer werden. Denn er ist auch ein Kämpfer. Und dass wir Schritte des Mutes tun. Was kann uns Mut machen? Also, es kann uns ermutigen, dass wir wertvoll und geliebt sind bei Gott. Es kann uns ermutigen, dass wir Unterstützung haben von Gott. Denn er sagt, ich bin bei euch alle Tage. Es kann uns ermutigen, dass wir schon Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Und die meisten von euch haben schon in ihrem Leben irgendwie Gott erfahren, als Erlöser, als Retter, als Helfer. Es kann uns ermutigen, wenn wir mal wegblicken, so wie das Kaninchen auf die Schlange immer schaut, von diesen Problemen und Ängsten und einfach mal auf Jesus schauen. Es macht auch Mut, mal über das eigene hinauszuschauen. Da bin ich so froh, dass ich bei der Mission arbeite, weil wir haben immer wieder mit vielen Ländern, mit vielen Dingen in der Welt zu tun. Ich sage, wow, die Welt ist doch noch größer als mein Vorgarten. Sogar noch größer als meine Gemeinde. Und mir macht es Mut, wenn ich Begeisterung spüre, Vision, Glauben, angesteckt werde von anderen geistlichen Leitern, zu vertrauen, nach vorne zu gehen. Manchmal vielleicht auch ganz klein andere auch begeistern kann, mitnehmen kann. So wie der Jonathan mit seinem Waffenträger. Okay, gehen wir los. Ja, machen wir zusammen. Jemand sagt mal, also ihr Deutschen und ihr Schweizer, ihr seid schon komische Leute. Nirgends ist so sicher wie bei euch und nirgends werden so viele Versicherungen verkauft wie bei euch. Also das war jetzt dieser Ausspruch vor Würzburg, München und Ansbach. Wir sind nicht mehr so sicher. Die sicheren Zeiten werden unsicherer. Was kommt jetzt? Was ist jetzt dran? Wie gehen wir damit um? Jetzt kommt die Zeit für Mut. Jetzt kommt die Zeit für Gott. Hat uns denn all unsere Sicherheit, unser Wohlstand glaubensvoller gemacht? Geistlicher oder mutiger? Und worin wurzelt unsere Sicherheit? Wo ist unser Schutz? Woher kommt unsere Kraft? In Psalm 27 heißt es, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Oder im Psalm 56, Vers 12, auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht, was können mir Menschen tun? Der Jonathan, der hatte einen Vorteil. Wenn der mal irgendwie durcheinander kam mit der Frage, wer hat Kraft oder wer ist mächtig oder wo ist die Hilfe, dann musste er nur an seine Namensbedeutung denken. Denn Jonathan bedeutet, Jahwe Gott hat gegeben. Er ist schon der, der versorgt. Ich habe ja als Überschrift für diese Predigt genommen, Mut entbrannt. Das hat zu tun mit dem Feuer des Heiligen Geistes, was uns anstecken kann. wenn wir ein offenes Herz haben, wenn wir unsere Schwäche auch zugeben und dabei nicht stehen bleiben, wenn wir unsere Angst zugeben und dann um Hilfe bitten, wenn wir Buße tun und uns erneuern lassen. Vielleicht sind wir trocken, aber das Feuer Gottes kann uns zum Brennen bringen.
Vertrauen statt Berechnen, Mut statt Angst.
Beim Stichwort Wutbürger habe ich bei Google 268.000 Treffer gefunden. Also die Wutbürger, das sind die, die gegen Bahnhöfe und Stromtrassen auf die Straße gehen. Okay. Und die Mutbürger, also ich wünsche mir, dass es so heißt, demnächst bei Google, also die Mutbürger, das sind die Christen, die Hoffnung haben. Die einstehen für Liebe und Gerechtigkeit und für die Schwachen, die nicht einfach sitzen bleiben, sondern aufstehen, die für Gott einstehen, auch wenn das unpopulär ist, die abgeben, selbst wenn sie vielleicht selbst wenig haben, die auch in schwierigen Lebenssituationen durchhalten, sind die Bibel Langmut. Also noch sind die Treffer bei Google unter Mutbürger nur ein Zehntel von den Wutbürger-Treffern, aber nach dem heutigen Tag sind es schon 150 Treffer mehr, wenn wir dann rausgehen und sagen, mich hat's getroffen, ich bin dabei. Dazu möchte ich uns ermutigen, Mut entbrannt, dass Gottes Feuer brennt. Es ist kein Appell, der es kommt nicht von uns, sondern es kommt von ihm. Amen.